Im Nachtrag Ihres Artikels vom 19. Juli beziehen Sie sich ja im Zusammenhang der Google-Gedächtnisstudie auf das Transactive Memory-Konzept des Sozialpsychologen Daniel Wegner. Und da schreiben Sie, Zitat, wir lagern Erinnerungen an Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen aus, die sich für uns an Dinge erinnern, die wir nicht mehr wissen. Zitat Ende. Ist das Internet unser Freund, Herr Schumacher?
Ja, das ist ja das interessante Ergebnis der Studie von Sparrow und anderen. Das sagen die ja ausdrücklich. Wir behandeln das Internet als einen Freund, weil wir Gedächtnisinhalte, Erinnerungsinhalte dort nicht nur auslagern, sondern auch sicher sein können, dass wir sie dort abrufen können. Das heißt, das ist wie ein Ehepartner, ein Kollege, ein Arbeitskollege, ein Freund, der von dem Sie wissen, der weiß das schon. Das kann eine persönliche Erinnerung sein, das kann aber eben auch eine formale Erinnerung sein an irgendeinen Inhalt. Und das ist in der Tat so. Insofern ist das Internet da, der ersetzt den Freund. Es erinnert uns an Dinge, die wir aus ökonomischen Gründen nicht im Kopf behalten wollen. Und das hat Sparrow jetzt eigentlich bewiesen, dass das so ist und dass damit einhergeht ein entsprechender, natürlich eine Ökonomie des Denkens, ein Gedächtnisverlust.
Ist denn diese Veränderung menschlicher Erinnerungsfähigkeit so ein internetspezifischer Umstand oder war das nicht schon immer so, dass neue Technologien auch althergebrachte Fähigkeiten verändert haben?
Das ist die ganz entscheidende Frage und in dieser Debatte bewegen wir uns jetzt doch schon seit Jahren und sie scheint mir auch sich im Augenblick etwas zuzuspitzen. In der Tat, jede technologische Neuerung ist immer verbunden mit einer Amputation. Sie verlieren immer was. Sie erinnern sich vielleicht noch dran, als die Taschenrechner eingeführt wurden, hieß es, das Kopfrechnen geht verloren und so weiter. Das ist ein Phänomen technologischer Entwicklung und gesellschaftlicher Entwicklung, wenn die beiden sich synchronisieren, also zusammenkommen. Hier aber, und das scheint mir in der Debatte immer zu kurz zu kommen, es ist ja nicht so, dass das Internet nur jetzt mich sozusagen erinnert, wenn ich es erinnern will. Also wenn Sie das aufs Bild des Freundes übertragen. In der Tat, ich kann meinen Freund fragen, sag mal, wie war das noch oder so. Es ist aber etwas ganz anderes und das ist mein Punkt, wenn dieser Freund ständig Buch darüber führt, was ich ihn frage. Und aus diesen ganzen Anfragen, die ich ihm stelle, eine Art Profil meines Gehirns, meines Wissensbedarfs erstellt, das mit vielen anderen Informationen verbindet und dann irgendwann sagt zu mir, hör zu, ich weiß schon, was du als nächstes wissen willst. Das ist exakt das, was Google ja in eigenen Worten tut. Und darum würde ich auch nicht vom Internet insgesamt sprechen, sondern ich würde es doch jetzt erstmal auf die Suchmaschine Google, darauf bezieht sich ja auch die Studie, in dem Maße, in dem das passiert, und das halte ich doch für etwas Neues, entstehen sozusagen Kollateraleffekte, die wir jetzt nicht abschätzen können. Das ist nicht mehr nur der Freund, der sozusagen zufällig von mir befragt wird, sondern das ist der Freund, der da breit steht und gleichzeitig sozusagen Track keept, also ein Screening macht, all dessen, was mich interessiert. Und das tun Sie mit jeder Google-Anfrage, wie Sie wissen. Und das halte ich doch für neu.
Sie haben ganz am Anfang Ihrer Antwort den Begriff der Amputation verwendet. McLuhan, der hat ja diesen Begriff der Extension of Man. Er hat mal in einem Interview gesagt, Zitat, der Mensch trägt das Gehirn jetzt außerhalb seines Schädels und die Nerven außerhalb seiner Haut. Eine neue Technologie züchtet einen neuen Menschen heran. Also er sieht das Ganze ja nicht als Amputation, sondern als eine Erweiterung der menschlichen Sinne. Dem würden Sie dann widersprechen?
Oder? Das ist, wissen Sie, das ist jetzt in der Tat wirklich dann nur noch eine Frage der Perspektive, denn es läuft dann doch aufs Gleiche hinaus. Sagen Sie Amputation, sagen Sie Erweiterung, es läuft darauf hinaus, dass Sie eine neue Abhängigkeit konstruieren, nämlich von entweder dieser Erweiterung oder von dem, was Ihnen fehlt. Sie können sagen, ich verliere etwas und brauche also eine Erweiterung. Also Sie brauchen, wenn Sie amputiert sind, brauchen Sie halt eine Krücke oder was auch immer. Was hier natürlich ein falscher Vergleich ist, weil Google viel mehr ist als eine Krücke. Ich bin da ganz bei McLuhan, der das Internet ja nicht kannte. Und das ist ja auch genau das, was auch in Amerika im Augenblick interessant diskutiert wird. In der Tat, wir verlagern nach außen. Aber wir verlagern nicht nur nach außen Wikipedia-Wissen. Also das finde ich mittlerweile fast die trivialste Frage. Weiß ich, wie hoch der Kilimandscharo ist und ähnliches. Sondern wir lagern aus wirkliche kognitive Prozesse. Die Frage, wie man zu Urteilen kommt. Die Frage, die Google immer wieder ja fast wie eine Mantra vor sich hertragt, ein Muster herauszufinden, wie jemand tickt. Google sagt nicht, um ihn zu analysieren, jetzt aus negativen sozusagen Motiven heraus, sondern um ihm besser helfen zu können. Diese Auslagerung, da ist McLuhan ein guter Zeuge, ist eine Extension of Man. Und ich glaube, wir sind genau in einem Prozess einer Transformation, wo das passiert. Also ich will es mal ganz konkret sagen. Der typische Bankbearbeiter heute, der einen Kredit vergibt, vergibt diesen Kredit nach Mustern und Algorithmen, die ihm vorgegeben werden, aus einer hochkomplexen Analyse. Da geht es längst nicht mehr nur um Schufa, da geht es um viel, viel mehr. Also um ein Profil einer Gesamtpersönlichkeit. Und jetzt glaubt diese Bank, jetzt kann sie genau sagen, ob dieser Mensch den Kredit verdient oder nicht. Funktioniert nicht so gut, aber immerhin. Das kann man übertragen aufs, glaube ich, auf eine künftige digitale Existenz. Wir werden damit konfrontiert werden, immer mehr, dass in dem Maße, in dem wir kognitiv abhängig werden von diesen Netzen, uns auch Dinge des Denkens selber, des Erinnerns, und das Erinnern ist notwendig fürs Denken, abgenommen werden. In diesem Fall von hocheffizienten, faszinierenden großen Konzernen.
Aber könnte man nicht auch sagen, dass diese Auslagerung auch Möglichkeiten, Potenzial bietet für neue kognitive Ressourcen, die wir uns dann quasi, die uns ermöglicht werden, da wir eben auslagern können, entlastet werden?
Ja, das würde ich sofort bestätigen. Ich finde einen der, also ich muss sagen, also Gänsehaut will ich jetzt nicht sagen, es ist im Positiven, also faszinierendsten Sätze in diesem Zusammenhang George Dyson, der ein großer Wissenschaftshistoriker ist und aus der Familie der Dysons kommt, die sozusagen die Technologie-Dynastie geistige Amerikas ist. Er sagt, vielleicht war es das ist es die Aufgabe der Spezies Mensch, eine Intelligenz zu bauen, die größer ist als sie selber. Es ist tatsächlich ein Weg, den wir da beschreiten, und insofern bestätige ich Ihnen das ausdrücklich. Ja, es kann zu völlig neuen, auch zu einem neuen, fast evolutionären Sprung des Denkens führen. Ich gehe aber jetzt mal von der Gegenwart aus. Und da wird einem dann doch erstmal mulmig. Wir sind ja in der Transformationsphase. Es gibt ja Branchen, die haben das Denken, wenn Sie so wollen, ausgelagert. Hochkomplex. Nehmen Sie die gesamte Investmentbankerbranche. Die gesamte Börsencrash ist eben nicht nur abhängig von der Gier einzelner Menschen, sondern auch, wie wir wissen, wie es ja sogar Alan Greenspan von dem amerikanischen Kongress gesagt hat, davon, dass wir eine hochkomplexe Intelligenz hatten, die Berechnungen ausführte in unglaublicher Geschwindigkeit, die selbstständig und selbsttätig dann auch Entscheidungen führte. Natürlich ist das jetzt ein sehr begrenzter Bereich und ein auch sehr mathematischer Bereich menschlicher Kommunikation. Aber hier sieht man doch, dass diese Form von Intelligenz, die da entsteht und von der wir uns abhängig machen, also die Behauptung, wir hätten die unter Kontrolle, ist zumindest ein bisschen gefährlich. Ich plädiere ja nur dafür, dass wir endlich wegkommen von der Frage, ist diese Technologie gut oder schlecht? Wissen Sie, so wie in 60er Jahren die Omas und Opas gesagt haben, lies keine Comics, das verdummt dich, oder guck kein Fernsehen. Oder so. Das ist gar nicht mehr die Debatte. Die Großväter und Großmütter von heute sind alle in Facebook. Die Debatte ist eine andere. Die Debatte ist, diese Technologie ist da. Und was tut sie? Wahrscheinlich die erste Technologie, weil sie Empfänger und Sender in dieser Weise verbindet. Was tut sie mit unserem Gehirn? Was tut sie mit unserem Bewusstsein? Wie verändert sie das? Und wie können wir diesen Abhängigkeiten begegnen?
Wie erklären Sie sich denn eigentlich das Vertrauen, das wir dieser Technologie des Netzes entgegenbringen? Weil Erinnerungen und Wissen auszulagern hat ja natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun.
Ja, also was das Phänomen ist übrigens auch nicht vorhergesehen, soweit ich das in der Wissenschaftsgeschichte sehe. Sie erinnern sich, Orwell 1984, was war das mal für ein Angstszenario vor Computern? Was tatsächlich der Fall ist, ist, das kann niemand bestreiten, der Benefit, also das Positive, das diese Systeme uns bringen, ist unbestreitbar. Das fängt beim GPS-System an und das hört bei Wikipedia nicht auf. Das heißt, wir werden permanent belohnt von diesem System, weil sie einfach gut funktionieren. Und wir werden sogar in vielen Fällen von ihnen sehr viel besser bedient, als es vom Menschen der Fall ist. Also entsteht dadurch ein genuines Vertrauen. Das ist eine Sensation, um es ganz platt zu sagen, wenn ich nicht mehr zur Telefonzelle gehen muss, sondern das über das iPhone mache und dann gleichzeitig auch noch Fotos und Kommunikation und so weiter. Also daher kommt dieses Vertrauen. Das Zweite allerdings Und das ist ebenso interessant. Und das, Sie merken ja in der gegenwärtigen Debatte, das ist ja fast so eine religiöse Debatte zum Teil. Also Google nennt sich Don't be evil. Das sind religiöse Metaphern, Gegner, angebliche Gegner des Internets, Freunde des Internets und so. Wir wissen, dass durch viele Studien, dass Menschen zu Computern eine sehr sonderbare Beziehung eingehen. Die ist fast tatsächlich auch, also auch zum materiellen Computer, der auf ihrem Schreibtisch steht, die hat echt etwas mit einem Lebewesen zu tun, mit Menschen. Das ist eine libidinöse Beziehung, die mit anderen Geräten, vielleicht gerade noch mal mit dem Auto, aber das Auto kommuniziert im Augenblick noch nicht mit ihnen, so eigentlich bei Technologien noch nie beobachtet wurde. Und das hat natürlich damit zu tun, dass sie mit uns interagieren.
Das haben Sie jetzt schon teilweise ein bisschen fast beantwortet, die nächste Frage, die ich habe, und zwar Konflikte, die dort entstehen. Sie haben in Ihrem Artikel vom 18. Juli Konflikte beschrieben, und zwar, Zitat, es spricht einiges dafür, dass künftige private, intellektuelle und soziale Konflikte an dieser neuen Unstimmigkeit von Internetzeit und Realzeit ausbrechen werden. Das haben Sie gerade schon so ein bisschen beschrieben. Welche Art von Konflikten meinen Sie denn da genau?
Also ganz real, das merkt jeder, das ist ja ganz praktisch. Ganz real ist es, Sie kriegen eine Arbeitswelt beispielsweise, in der Sie natürlich faktisch keinen Feierabend mehr haben. Also Sie kriegen noch um 22 Uhr Ihre E-Mails oder die Kommunikation und was auch immer. Das heißt, die Kommunikationszeit des Netzes überlagert bei weitem die Echtzeit. Das gesamte Netz ist keine Zeit mehr, wie wir sie kennen, sondern es ist eine pulsierende Zeit. Es ist eine Zeit, die sich zum Teil auch in Zyklen bewegt. Das heißt, es merkt ja auch jeder, wie er selber kommuniziert. Sie hören sehr oft, dass Leute, die in Facebook und Ähnlichem, um es jetzt mal aus der persönlichen Perspektive sind, ein echtes Zeitmanagement-Problem bekommen, die dann noch um nachts 3, 4 und so weiter. Das ist auf einer ganz persönlichen Ebene. Es ist aber auf der Ebene, mit der wir ständig zu tun haben. Ich meine, es ist banal, das zu sagen, aber es sind ja auch nur die Anfänge, dass der Börsenhandel jetzt praktisch 24 Stunden über Computer gesteuert wird am Tag, also dass es keine Pausen mehr gibt. Das sind alles Dinge, die noch vor 20, 30 Jahren nicht da waren und die jetzt gesellschaftliche Veränderungen und auch Metaphern für gesellschaftliche Veränderungen sind. Man muss ganz klar sagen, das will ich auch nochmal sagen, dass diese, also mich interessieren ja vor allen Dingen kognitive Veränderungen und die Sparrow-Studie, mit der wir begannen, das sagt Sparrow auch nochmal in einem Interview ganz klar, die ist ja da gar nicht pessimistisch, die sagt, ja, das war, wie Sie es auch sagen, das gab es immer und mir ist es lieber, ich vertraue einem Computer oder einem Wikipedia oder was auch immer, einem Timetable, den ich aus dem Computer ziehe, als irgendwelchen unzuverlässigen Bahnbeamten oder so. Und das würde ich auch alles unterschreiben. Nur es ist eine zweite Ebene immer da. Die Systeme, mit denen wir operieren, wo wir Fragen eingeben, mit die für uns sich erinnern und so weiter, sind auch immer Systeme, die aktiv mit uns umgehen, die uns lesen, die uns analysieren, die schauen, was denkt der, die unsere Sprache mittlerweile sehr, sehr gut verstehen, ich meine damit auch die geschriebene Sprache, und die also in einen Dialog mit uns eintreten, von dem viele Menschen, auch ich, gar nicht so genau wissen, wie er funktioniert. Und darum sage ich, wir müssen eigentlich unseren Wissensbegriff erweitern, und darauf ist nicht nur das Wissen, das ich im Internet finde, sondern ich möchte auch gerne das Wissen haben, vor allen Dingen von den großen Konzernen, über mein Denken und über mich, dass sie mir nicht preisgeben. Also wie sie mich lesen, wie sie mich analysieren, welche Muster sie gebildet haben. Das, bei Amazon kann ich das noch nachvollziehen, wenn das mir Bücher empfiehlt. Und darauf gehe ich auch oft ein übrigens. Da kann ich sehen, aha, das war der Grund. Aber bei anderen Dingen, bei Suchanfragen und Ähnlichem, ist das schon nicht mehr der Fall.
Man könnte jetzt da vielleicht so ein bisschen raus und entweder Unternehmen müssen sich öffnen wie Google, müssen mehr Transparenz zeigen, müssen ihre Algorithmen offenlegen, was aber natürlich ja ihr wirtschaftlicher Vorteil ist, jetzt dieses Wissensmonopol der Algorithmen, die Google hat. Andererseits könnte man sagen, die Entwicklung der Technologie ist so schnell, die Technik ist der Gesellschaft voraus. Also man könnte sagen, die sind zwei Schritte voraus, müssen wir vielleicht auch bald mal wieder einen Schritt zurück machen? Oder ist die Gesellschaft zur Anpassung verdammt? Was würden Sie da sagen?
Also ich denke, auch da hilft ja der Blick in die Geschichte. Vielleicht übersehe ich da was, aber ich sehe eigentlich keine Technologie, die je entwickelt worden ist, die irgendwie verzögert werden konnte. Also diese ganz, darum ist auch die Debatte, die so klingt wie, wollen wir in einer Welt mit Internet oder ohne oder mit einem halben Internet oder so, ja ganz absurd. Wenn es etwas funktioniert und ökonomische Vorteile bringt, dann setzt sich das durch. Das war immer so. Und da gibt es immer Leute, die vielleicht lieber eine Welt ohne Autos hätten, aber das kommt. entscheidend ist, dass ein Konflikt, und das haben Sie ja in dem Zitat angesprochen, über Technologien immer dann ausbricht, wenn Menschen ökonomisch bedroht sind. Also wenn plötzlich, was weiß ich, Menschen arbeitslos werden wegen Rationalisierung durch Computer oder Menschen keinen Job mehr bekommen, weil ihnen ein Algorithmus dem Personalchef sagt, dieser Mensch wird in 10 Jahren krank werden. Das gibt's ja heute schon, das muss man sich ja ganz klar machen. Oder dieser Mensch wird in 15 Jahren nicht mehr leistungsfähig sein. Diese Algorithmen existieren und werden auch schon eingesetzt. Verweise da auf die Studien von Steve Baker und anderen. Also wenn so etwas passiert, dann kommt Technikkritik, aber nicht im Sinne von jetzt mal langsam, sondern jetzt transparenter. Und das ist ja das, was ich glaube, was der Mensch, und da sind wir wieder beim Gehirn, Aufklärung ist die größte Waffe, die Menschen haben. Und das Netz, das will ich niemals bestreiten, klärt mich wahnsinnig auf. Und ich erfahre auch, wie Menschen ticken, ich erfahre, wie Menschen denken, ich lasse mich korrigieren und so weiter. Nur in dem ganz entscheidenden Punkt, den ich für viel entscheidender halte, in einem fast arkanen Wissen, einem Geheimwissen, nämlich welche Schlussfolgerungen über das Denken von so vielen Menschen gezogen werden, irgendwo in Palo Alto oder bei Apple vor allen Dingen auch, erfahre ich nichts. Ich kann Ihnen das nur noch mal in einem ganz, ganz konkreten Nummer schildern, ohne dass, vielleicht haben Sie dann eine Schlussfolgerung daraus. Ich habe im iPad mir ein Buch runtergeladen und es gelesen im Urlaub und blätter dann um und dann ist da plötzlich ein Satz unterstrichen. Und dann klicke ich da drauf, da konnte man draufklicken, und dann stand da, 827 Leute fanden diese Stelle interessant. Das ist so eine völlig neue Phänomen von Beobachtung, dass es ein Konzerne wissen, wo ich lese, wie ich lese, aber auch was ich sozusagen, wo ich verweile, worauf ich zurückkomme. Und dieses Wissen ist das Wissen, das ich gerne auch hätte, dass Sie es mit uns teilen.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Punkt. Die Schlussfolgerung vielleicht, die man dadurch hätte, ist, wenn es so wäre, dass Unternehmen sich öffnen, wären wir dann quasi vor einem allgemein abrufbaren kollektiven Wissensgedächtnisses, so wie es theoretisch schon immer auch in der Soziologie beschrieben wurde, wäre es dann quasi manifestiert in einer Technologie?
Ich glaube, wenn Sie... Wenn man so weit wäre, dass man die Debatte im Augenblick erkennen würde, dass wir im Augenblick die Entwicklung des Netzes natürlich sehr platt ökonomisch getrieben ist. Wir reden von Unternehmen, die sehr viel Geld verdienen wollen und auch verdienen. Google ist eine Anzeigen, wie Frank Riegert vom Chaos Computer Club zu Recht sagt, ist eine Werbemaschine. Die sammelt das Weltwissen natürlich nicht, um uns allen nur einen Gefallen zu tun, sondern um zu sehen, wo kann ich wann welches Signal, also Werbesignal setzen, um Menschen zu animieren, aber auch ihnen zu helfen natürlich. Das kommt ja immer zusammen. Ich glaube, diese ökonomischen Bedingungen des Netzes, die ja in gewisser Weise im Widerspruch stehen zu diesen ganzen nicht ökonomischen, denken Sie an Wikipedia, die kriegen kein Geld dafür, dass sie es machen. Also diese Debatte ist zu führen. Und es ist gar keine Frage, dass es eine Utopie einer Gesellschaft gibt, die durch ein Computernetz wie das Internet eine unglaublich auch geistig produktive Gesellschaft wird. Mir scheint im Augenblick, dass das sich abgespaltet hat, dass es das fast nur noch in Gruppen passiert, die sehr stark im Internet zu Hause sind, also auch intellektuell, dass ansonsten daneben eigentlich das Ökonomische das Sagen hat und wir ökonomischen Prinzipien folgen immer stärker. Und das missfällt mir. Also wenn in Facebook, ohne dass es die Leute wissen, analysiert wird, wer ist in einer bestimmten Freundschaftsgruppe der Anführer oder der Meinungsführer, damit man diesem Meinungsführer eventuell mal ein Produkt empfiehlt, das er dann seinen Freunden wiederum empfiehlt. Das war eigentlich nicht der Sinn dieser ganzen Operation. Das wird sich alles angleichen, es wird alles irgendwann gelöst werden, aber ich glaube, wir müssen wissen, dass wir einen Preis zahlen. Und ich hätte gerne was zurück für den Preis, den wir zahlen.